Sinan.
Ja, im Internet, da ist man noch sicher, Sebi, ne?
Ja, habe ich auch gehört. Jetzt gerade draußen bricht die Welt zusammen und wir sind hier safe.
Ja, ihr alle da draußen befindet euch in eurer privaten Quarantänezone und hört diesen schönen Podcast, die Klangküche, mal wieder.
Ja, aber ich habe eine Durchsage zu machen, also zwei sogar.
Warte, ist das so eine Gesundheitsdurchsage? Machen wir noch so im Hintergrund so ein...
Ja, ich wollte jetzt nicht, also den Tipp mit Hände waschen und so, das haben wir glaube ich schon hinter uns jetzt. Okay. Jetzt ist angefangen. Nee, ich wollte sagen, wir hosten ja eigentlich am kommenden Samstag im Bootshaus die zweite Area, wo auch du hättest auflegen sollen eigentlich, lieber Sinan.
Jetzt hast du es in deiner Formulierung ja schon verraten.
Ja, auf der Elektro-Jungle-Party im Bootshaus und leider gab es heute die Anordnung des Bundeslandes NRW, dass Veranstaltungen nur noch maximal 1000 Leute beinhalten dürfen. Und das hat die Konsequenz, dass die zweite Area nicht geöffnet wird im Bootshaus am Samstag.
Corona hat mir meinen Gig geklaut.
Die hat dir deinen Gig geklaut.
Ja.
Und also die Veranstaltung findet noch statt. Und unter der Auflage, dass nur 1000 Leute dran teilnehmen dürfen. Und das beinhaltet eigentlich nur den Main Floor.
Ja.
Im Bootshaus und da wird dann auch irgendwann, glaube ich, dicht gemacht. Aber meine Empfehlung, guckt einfach mal auf der Seite der Electro Jungle Party, auf der Facebook-Seite, da werdet ihr mit Informationen spätestens morgen auch versorgt. Und
wird wahrscheinlich die geilste Bootshausparty aller Zeiten, weil es nicht so voll wird. Es wird so richtig geiles Club-Feeling, vermute ich mal.
Nee, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, die Main ist auch so für 1000 Leute ausgelegt. Ja. Und jetzt dürfen die 1000 Leute plus Personal, plus hier Künstlerbegleitung und so, dann kommst du vielleicht auf 950 Gäste plus 50 Leute Staff. Und
meinst du, wird auch trotzdem...
wird trotzdem gut und voll, wird, ja.
Okay, alles klar.
Das zu der ersten Ankündigung und zweite Ankündigung. Unser Fresh-Tival-Gewinnspiel läuft noch. Also da könnt ihr einen Mainstage-Gig gewinnen. Und da hört doch mal in die Premium-Folgen rein. Wollte ich nochmal kurz als Hinweis geben. Da spielt sich das Ganze nämlich ab.
Sehr gut.
So. Sinan.
Ja.
Auch heute haben wir wieder einen Gast am Start.
Wir haben einen Gast, das stimmt.
Ja, und zwar den lieben Manuel Mantu-Overbeck. Wer das genau ist und was er so macht, das erzählt er uns nach dem Intro, würde ich sagen.
Alright.
Ole, ole, Klangküche ist nur dreimal die Woche. Ole, ole.
Ja, Manuel, bist du da?
Manuel, bist du da?
Hallihallo.
Ja, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen bei unserem Gesabbel gerade.
Nee, also es ist natürlich das Thema der Stunde, nicht wahr?
Ja,
ja, auf jeden
Fall. Und ich habe gerade dazu gelesen, alles wird abgeblasen, aber Bayern spielt gegen Hertha am Wochenende.
Ja, nicht gegen Hertha, gegen Union Berlin.
Ah, Union, genau. Bayern spielt gegen Union.
Noch. Und, wir schauen. Glaubst, man muss, glaube ich, zur Zeit von Tag zu Tag gucken.
Definitiv. Man guckt immer in den nächsten Tag rein und es ist extrem spannend. Ich habe ja auch einiges an Business durch die beiden DJs Dennis Koyo und Thomas Gold, die ich ja auch manage, in China. Und deswegen probieren wir mal sehr viel live nah an am Geschehen in China zu sein, die ja sozusagen uns ja anderthalb Monate voraus sind. Und die rechnen mit Anfang des Business wieder Mitte April und wollen im Mai eigentlich wieder auf Normalmodus sein.
Okay.
Ist deren Traumvorstellung. Wie das denn genau aussieht, das muss ich noch überlegen, aber wir kriegen deutliche Signale, dass dieses Szenario anscheinend auch auftreten wird. Und da kann man mal sehr gespannt sein und mal sehen, ob der Rest der Welt das, so wie die Chinesen, auch schafft, innerhalb eigentlich denn von 3,5 Monaten oder 4,5 Monaten sozusagen wegzustecken. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr
spannend. Das glaube ich nicht. Ja, wir haben ja noch unser anderes Podcast-Format, das Vier-Gänge-Menü. Da kann ich an dieser Stelle mal darauf verweisen, weil da haben wir ausführlich schon über das Coronavirus gesprochen. Wollen wir jetzt an dieser Stelle, glaube ich, ein bisschen abkürzen, das Thema, weil dafür haben wir den anderen Podcast. Ja.
Aber es gibt kein Gesprächsthema, oder? Man redet erstmal gemeinsam über das Coronavirus, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe am letzten Samstag ein Kurzinterview mit Jules und Sparks geführt.
Ah, super.
Das gibt es auch auf unserem Spotify-Kanal, könnt ihr mal reinhören. Und die sind ja auch vorwiegend in Asien unterwegs und die haben da wegen des Shutdowns frei jetzt. Ne? Also ganzen Bookings sind alle weggefallen.
Das klingt so positiv, wie du es sagst. Die haben frei.
Ja, oder die verdienen gerade kein Geld, kann man auch
das
sagen.
Das wäre der andere Aspekt.
Dann ich glaube, wir kommen zum Thema. Sie haben Zeit, Musik zu produzieren.
Ja, genau. Ja, ganz kurz, ich habe jetzt einen Nebensatz gehört. Wir müssen ganz kurz die Leute mal mit ins Boot holen, wer du bist. Ich habe jetzt in einem Nebensatz rausgehört, ich hab mich auch nicht schlau gemacht, dass du Dennis Kuyu und Thomas Gold, den habe ich sogar auch noch mal, den habe ich interviewt vor 2-3 Jahren auf dem New Horizons Festival, als es das noch gab, da habe ich den auch mal kennengelernt. Und du bist also der Manager von dem und was machst du sonst noch so?
Also ich bin ja hier eigentlich auch als Künstler, weil ich auch selber produziere, auflege, Sachen rausbringe, aber ich habe auch ein Label, das heißt First Strike, das betreibe ich mit dem Sven Koslik zusammen und wir hatten uns vor knapp 2,5 Jahren so eine Idee ausgedacht, das Streaming-orientierteste Label für elektronische Musik in Deutschland zu starten und das läuft sehr, sehr gut an und im Zuge dessen kamen halt Thomas und Dennis auf uns zu, man hat sich gut verstanden und wir haben gesagt, okay, wir arbeiten zusammen und dann haben wir das Management auch für die beiden übernommen. Und
übernommen, das heißt feindliche Übernahme oder wie darf man sich das vor? Die waren doch vorher bei einem anderen Management, oder nicht?
Das ist eine gute Frage, aus welcher Perspektive man das sieht.
Sie haben sich umentschieden.
Also wir haben nicht aktiv sie angefragt, sage ich jetzt mal so. Also ich glaube, dann wäre es eine feindliche Übernahme, oder? Wenn dann,
ich frage so nach, weil das ist ja durchaus ein empfindliches Thema, oder?
Ich weiß, ich glaube, das ist wie so eine Ehe.
Okay.
Ja, wo man sich dann am Ende auch dann einfach geradeaus in die Augen gucken muss. Und wenn der eine sich sozusagen aus der Beziehung entfernt hat und zu einem anderen Partner geht, dann war das keine glückliche Beziehung mehr. Das passiert in einer glücklichen Beziehung, wo man zufrieden ist. Ich glaube, in einer Geschäftsbeziehung, die auch sehr viel persönlich, so eine Managementbeziehung ist, was sehr, sehr persönlich ist. Wenn das halt dann nicht mehr funzt und dann sich der eine von dem anderen wegbewegt, dann ist das immer der Kern der Fehler der Sache ist in deren Beziehung.
Ja, ich verstehe, was du sagen willst, du kannst einen quasi nicht wegnehmen, der muss schon auch weg wollen, das geht nicht anders.
So sieht's aus,
ja, okay. Definitiv.
Würde ich auch nicht machen wollen, muss man auch nochmal ganz oben dazu sagen, möchte ich wirklich nicht machen. Wir haben bei uns bei First Strike so eine Philosophie und der dritte oder vierte Philosophiepunkt ist halt so, wir machen kein Gangster-Business. Mhm. Wir sind offene und ehrliche Leute. Wir ziehen über den Tisch. Wir übervorteilen niemanden. Das heißt, auch wenn wir einen Deal auf den Tisch bekommen, wir merken so, boah, das ist jetzt so crazy gut für uns, dass der andere sich in 2 Jahren richtig darüber ärgern wird und sagen so, sowas machen wir nicht. So, wir wollen einfach mit allen unseren Freunden und Partnern halt ein offen und ehrliches Geschäftsbeziehung führen. Und ich glaube, dass wir dann auch sehr viel Geld damit so verdienen können. Man muss keine crazy Gangster-Verträge machen oder halt so eine Gangster-Moves wie Leute abwerben oder
ja, sowas. Ja, sowas muss man ja auch mal sagen, langfristig kann sich sowas auch immer, kann nach hinten losgehen, ne? Das ist ein kurzfristiger Erfolg und irgendwann überwirfst du dich und dann hast du auch wieder nichts davon gehabt, ne? Also dann.
Ja. Das spricht sich auch rum, also die Szene redet ja auch hinter den Kulissen und.
Die Szene ist auch klein.
Ist klein und wenn du einen schlechten Ruf hast, das ist immer. Also sind schon einige Labels daran kaputt gegangen, weil die 1-2 Artists mal über den Tisch gezogen haben.
Genau.
Und dann ist Ende, dann schickt dir keiner mehr Demos und da hast du keine gute Musik mehr zum Veröffentlichen und dann ist ganz schnell Ebbe im Schacht oder Ende im Schacht. Ne?
Und ich bin ja auch Dozent an der Uni, an der SRH, das ist so eine Uni, die Hochschule der populären Künste. Und was ich meinen Studenten immer sage, ist so, in der Musikbranche, man sieht sich immer 3-mal.
Okay, nicht nur 2.
Halt, sind so klein.
Das ist mir wirklich auch aufgefallen. Also über die Jahre seit 10 Jahren bin ich ja auch jetzt quasi dabei. Und wenn du dann diverse Messen einfach mal mitgemacht hast und so, du dann merkst irgendwann, es sind immer die gleichen Leute, die immer stellst du auch fest, ach, du steckst hinter dem Projekt. Ja.
Genau.
Ja. Und ich sag mal, wenn du es schaffst, pro Jahr mit deinem Verhalten 1-2 Kontakte zu verbrennen, dann bist du nach 5-6 Jahren, hast du da schon ein ganz schön großes Brandloch sozusagen in deiner
Kontaktkanne.
Ja. Und ich möchte es auch nicht durchs Leben gehen. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste. So. Ja. Wir haben uns als zweiten Philosophiepunkt bei uns in der Firma haben wir gesagt, ey, wir arbeiten nur mit Freunden zusammen oder mit Leuten, wo wir freundschaftliches Verhältnis haben. Wir machen es nicht wegen des Geldes. Wir haben uns schon auch von Partnern getrennt, wo wir gemerkt haben, ey, da haben wir keinen Spaß mit. Und das langfristig wird das uns alle schädigen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, wo wir keinen Spaß haben. Weil diese ganze Musikbranche ist ein viel, viel längeres Business geworden durch die ganzen Veränderungen, die jetzt gerade im Markt sind. Und das zieht einen so viel Energie und nimmt einen auch Geschwindigkeit weg, dass du einfach sagst, ey, es muss wichtig sein, dass wir Spaß haben, dass wir morgen ins Office gehen und dass die Künstler und die Leute mich anrufen, dass ich mich freue, wenn ich drangehe oder, ah, Kacke, verpasst, ich rufe den gleich zurück. Weißt du, dass man sich einfach, diese Freude müssen wir uns, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit sehr erhalten.
Das ist im Prinzip das Gegenteil, was uns der liebe Vitali letztens erzählt hatte, hier im Podcast. Den kennst du ja auch von Weiß, ne?
Ja, ich arbeite mit Vitali auch zusammen. Wir haben auch ein paar Projekte gemeinsam.
Ah, da musst du gleich mal was drüber erzählen. Aber der sagte so sinngemäß, gerade wenn du mit dem Major-Label zusammenarbeitest, da zählen am Ende nur die nackten Zahlen und hast du einen Hit, bist du der Best Friend von denen, aber dann kommt nichts mehr und dann ist gleich Kommunikationsstopp sozusagen.
Ich muss ihm widersprechen. Aber die Beziehung, Geschäftsbeziehungen sind kompliziert, sage ich jetzt erstmal so. Ja, ich war ja selber 10 Jahre bei Universal, hab da als Club-Promoter angefangen und war dann am Ende A&R. Und die Arbeit bei einem Major ist extrem komplex. Ja, und nachdem ich da 10 Jahre so war, habe ich immer positiv weiter Beziehungen mit denen gepflegt und es gab immer wieder Berührungspunkte. Und jetzt, mein jetziges Label ist auch im Vertrieb bei Universal. Und ich habe auch ganz, ganz viele alltägliche Dinge erlebt, die ich von mir selber kannte, wo ich in der Position war mit den Leuten, mit denen ich jetzt rede, wo ich weiß, weshalb die so reagieren. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, haben wir ganz viele positive Erlebnisse und wir haben wunderbar, muss ich wirklich sagen, jetzt ohne zu schleimen, sozusagen Zusammenarbeit mit Universal und dem Team von Virgin. Das ist auf Augenhöhe, das ist immer freundlich, das ist sich unterstützend und also, gemeinsam halten.
Das heißt, du hast bei Universal gearbeitet 10 Jahre, aber jetzt quasi nicht mehr. Also du arbeitest nicht du arbeitest jetzt nur noch mit Universal.
Genau.
Ja, okay. Und darf ich fragen, du sagtest gerade, die Arbeit bei so einem Major-Label ist unglaublich komplex. Kannst du das mal ganz bisschen ausführen, was da so komplex dran ist?
Das fängt aber an, Leute anzumelden, die dich besuchen wollen. Ja, dass es dafür ein System gibt, über das ganz normale System Rechnungen freizugeben, die gesamten Finanzen, die Verträge. Ja, so ein Signing ist nicht einfach so, ey, ich verstehe mich mit einem A&R, der findet meinen Track gut und jetzt bringen wir ihn raus. Das ist dann immer eine Kette von Sachen, die da dranhängen, Entscheidern und dann auch Prozessen, die man durchgehen muss. Ja, und dann haben die einfach auch einen ganz normalen Arbeitsalltag. Und es kann halt einfach sein, also das muss ja auch jeder verstehen, wenn du da halt gesigned bist und du hast da vielleicht einen Single-Deal oder einen Newcomer-Deal oder du bist ein okay laufender Künstler. Wenn dann auf einmal Helene Fischer oder Rammstein mit ihrem neuen Album spontan kommen und sagen, ey, jetzt müsst ihr mal alle hier uns Aufmerksamkeit geben, dann sind das deren wichtigsten Umsatztreiber des Jahres. Ja, klar müssen die dann erstmal das protecten und sich darum kümmern. Dafür muss man halt Verständnis haben, dass man halt sieht, ey, das ist ein großer Komplex. Und trotzdem muss man seine eigenen Interessen weiter vertreten und für sich selber einstehen und sehen, dass man da halt weiter sozusagen ganz normal bearbeitet wird. Aber die haben auch extrem viele Verpflichtungen, ja, dann gibt es Hierarchien und das ist das Wunder, weshalb die halt auch große Dinge bewegen können, ja, warum sie halt sowas machen können, weil sie halt diese Strukturen haben, ja, deshalb haben sie halt auch ein Finanzsystem, um halt auch große Projekte anzuschieben oder zu finanzieren und sowas alles. Ja, das hat alles, jeder Vorteil hat halt auch seinen Nachteil.
Ja, ja, klar. Ja. Also das ist ja das, was dann letztlich Vitali sagt, wenn natürlich die Zahlen dann nicht mehr stimmen und gleichzeitig noch irgendwie, du hast es gerade erwähnt, bei Helene Fischer gerade was in den Startlöchern steht, wo alle jetzt gerade mal ein bisschen reinpowern müssen, dann ist das aus der Künstlersicht, also aus der Sicht des kleineren Künstlers, kann es dann das Gefühl aufkommen, okay, ich bin gerade nichts mehr wert. Aber das ist dem eben so geschuldet, weil sie können eben viel bewegen, weil sie es aber eben auch so machen, weil sie dann eben zu bestimmten Zeitpunkten ihre Power dann darauf fokussieren.
Also ich arbeite jetzt gerade sehr eng mit dem Team von Virgin zusammen, aber ich kenne noch extrem viele Leute, die da sind und die sind alle immer bemüht. Weißt du, also das sind ganz normal, so wie wir drei ja auch, ganz normale Leute, die haben Buddies, die gehen morgens zur Arbeit, nachmittags Mittagessen, dann abends zum Sport, geben sich Mühe, wollen im Leben vorankommen und sind alle engagiert, aber die sind in diesem immensen, großen Haufen, der so viele kleine Räder mit sich bringt und die ganzen Komplexitäten da drin und die Zielsetzung und der Druck, der auch da ist, so beschäftigt, dass man da halt einfach mal schnell runterfallen kann in der Aufmerksamkeit. Das Passiert uns doch aber auch im Alltag, wa?
Aber dann wäre das doch so, dass du auch das unterschreiben würdest, dass jeder Künstler, wenn er jetzt sozusagen den Luxus hat, sich entscheiden zu können, dass er irgendwie so, jetzt gerade hat er so die Wahl, er könnte was unterzeichnen bei einem Major oder er geht zu einem gut laufenden Indie, also pauschal einfach zu sagen, immer Major würdest, ist ja dann auch nicht richtig, das muss schon der Künstler dann für sich entscheiden, oder wie würdest du es sehen?
Es ist eine extrem individuelle Entscheidung und ja. Ich bin... das sage ich bei meinen Studenten, die ja jetzt gerade ihre ersten Verträge eventuell dann haben, so, das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich und die Frage ist einfach deine Zielsetzung. Ja, also und es ist auf der anderen Seite ein People's Business, das heißt, du musst auch sehen, ist der A&R, glaubt der so 1000%ig an mich, boxt der alles, was da im Weg steht, für mich durch, ja, und die Universal, da sind halt so dann Indie-Musiker, sagen, ja, warum werden denn die und die und die Sachen nicht mal sagen, ey, das sind die kleinen Tools. Du gehst zu einem Major, weil die sich auf die großen Sachen fokussieren, aber die großen Sachen, auf die du alleine nicht hinkommst. Ja, wo man dann einfach mal auf einer höheren Ebene miteinander, mit Leuten miteinander sprechen oder größere, man Teil eines größeren Deals sein kann. Ja, ich glorifiziere den Major und ich sage einfach, er hat seine individuellen Vorteile und jeder Vorteil bringt doch einfach einen Nachteil mit sich. Ja, definitiv eine Ressource, die sie am allerwenigsten haben, ist Zeit. Eine Ressource, die sie viel haben, ist Geld.
Okay. Ja. Vielleicht ein gutes Stichwort. Mein Eindruck ist immer, also wir arbeiten ja auch von Dancecharts hin und wieder mit Majors zusammen in Sachen Promos. Und da wechselt das Personal so gefühlt spätestens alle 6 Monate einmal durch. Also dein Ansprechpartner ist permanent ein anderer auf demselben Arbeitsplatzprinzip. Also intern ist da hohe Rotation so, ne? Irgendwie, du hast 10 Jahre durchgehalten da bei so einem Major. ist ja schon viel wahrscheinlich dann, oder?
Hey, würde ich dir widersprechen.
Okay.
Es sind immer noch Leute, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, die immer noch da sind. Ja,
aber du als A&R wirst ja auch am Erfolg gemessen wahrscheinlich, oder? Also wenn du da irgendwie 5 Flops nacheinander signst, so, das ist auch nicht so der Karrierestarter, oder?
Nein, du hast eine Aufgabe, die du erfüllen musst, sagen wir einfach so, ja. Aber ich sag jetzt mal so, wenn du unten im Empfang andauernd Leute durchlässt, obwohl die gar nicht rein sollen, verlierst du auch deinen Job. Also so, du hast halt deine Aufgabe und das mit dem A&R-ing ist halt, du bist halt sehr stark mitverantwortlich für den Erfolg, weil das, was du sozusagen den Science, ja, dann am Ende den Umsatz bringt. Und wenn du, wenn das, was du machst, nicht zu der Firma passt, dann passt es halt nicht. Das ist wieder wie so eine Beziehung, wa? Aber vielleicht bist du eher ein A&R oder du hast einen A&R-Stil, der zu einer anderen Firma passt.
Sag mal ganz kurz, wir haben ja, glaube ich, schon 15 Millionen Mal das Wort A&R gesagt und so. Man weiß auch, es heißt irgendwie Artist in Repertoire, aber was sind so die Aufgaben? Also ich glaube, für viele haben so das Gefühl, A&Rs, also ich formuliere es jetzt mal extra provokant.
Mach mal.
Ja, also ich glaube, für viele da draußen ist so A&R beim Major ist so, du guckst, was sowieso schon halbwegs funktioniert, was so gerade anfängt, viral zu gehen, und dann stürzt du dich da drauf. Das ist so die Wahrnehmung. So, jetzt musst du mich davon überzeugen, was ist denn der Job?
Ach nee, die machen nichts anderes. Genau das ist es.
Nein, so leicht darfst du nicht aufgeben.
ich finde es sehr schön, dass du das sagst, weil es ist eine der Aufgaben, definitiv.
Also Scouting.
Ja, nee, aber dieses Scouting, was du gerade beschreibst, es hypt gerade irgendwas. Get it.
Ja,
ja. Also ich war damals zum Beispiel in dem Team, jetzt wird es bestimmt erstmal gelacht, was Schnappi gesigned hat. Ja?
Ja.
Und es war einfach, irgendein Radiosender hat das in der Morgensendung angefangen und auf einmal hast du gemerkt, da ist Zug drauf. Ja. Und dann ist man da ganz schnell rangesprungen und hat das probiert zu bekommen. Ja, und dann ist halt Hype auf so ein Thema. Ja. Es gibt Themen, die sind gehypt, die sind noch frei und die probiert man dann zu bekommen, natürlich. Aber schau dir jetzt bei Virgin zum Beispiel so eine Medusa an. Ja. Das ist ein Thema, was von null auf gesigned wurde. Ein Projekt, das niemand kannte, ein Song, der noch nirgendwo vorher gehört wurde und buff, ein Riesending. Ja. Oder Luis Capaldi, glaube ich, ist ja auch so ein Junge, der sozusagen mit seinem Debüt da so durchstartet. Das heißt, das ist genau so eine Arbeit des A&Rs, also Sachen zu picken, die wirklich noch gar keiner kennt und die dann zuerst veröffentlichen. Eine weitere Arbeit ist aber auch, und das finde ich, ist eigentlich für mich gerade aktuell die spannendste Aufgabe, ist die Relationship mit dem Künstler und mit ihm einen langfristigen Erfolg zu bauen. Das heißt, Künstler, die du da hast, die dein Repertoire sind, die zu pflegen und mit denen zu arbeiten, dass die neue Musik machen, mehr Musik machen, erfolgreichere Musik machen und die irgendwo hinführen. Das führt zu diesem Philosophiepunkt zurück in unserer Firma, dass man einfach sagt, ey, du arbeitest sehr, sehr lange mit jemandem. Weißt du, früher hast du halt eine Single mit zwei Optionen gehabt. Oder du hast halt ein Album gehabt mit Albumoptionen. Heute denkst du halt darüber nach, okay, was macht man denn jetzt die nächsten 6 bis 9 Monate und was macht man denn im nächsten Jahr? Und wie viele Singles macht man da mit diesem, in dem Streaming-Zeitalter, in dem wir drin sind? Und da kann man ja nur ein gewisses Volumen an Künstlern sozusagen ja sich drum kümmern, ja, zu denen, die man halt immer noch neu entdecken muss. Aber es gibt genügend A&Rs, die so voll mit schon aktuellen Themen sind, dass neue Signings da nicht mehr sozusagen so der absolute Main-Fokus ist.
Okay.
Ja? Aber es ist natürlich für Labels immer wichtig, neue Talente zu entdecken. Das ist immer schon das wilde Business, sag ich jetzt mal so.
Du hast vorhin erwähnt, dass du mit Vitali zusammenarbeitest in Berlin. Was macht ihr da für eine Zusammenarbeit?
Also das sind so verschiedene Ecken, wo wir zusammenarbeiten. Wir haben, unser Label hat ein Joint Venture mit der Firma Styleheads, die eine Werbeagentur sind und die auch einen eigenen Verlag haben. We Publish heißt der. Und Vitali und mein Künstler, mit dem ich zusammenarbeite, ist in diesem Verlag. Und dadurch kamen wir dazu, dass wir einen seiner Subprojekte oder einen seiner Side-Projekte, die er hat, auch gesigned und veröffentlicht haben. Und weil die Branche natürlich klein ist, wir sind auch an anderen Produktionen dran, die wir mit ihm gemeinsam machen oder auch mit Co-Producern, also aus seinem Team. So, man hat ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu dem ganzen Circle dort. Ja. Und Vitali ist natürlich gerade so, finde ich, mit seinem Projekt gerade Mann der Stunde. Wa? Also da habt ihr natürlich gerade einen ganz heißen Produzenten bei euch im Studio gehabt, mit dem, was der da nacheinander abräumt. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und Universal war da auch schon sehr, sehr lange und sehr, sehr früh dran. Das hat dann, glaube ich, kenne ich Details, aber dann nicht so geklappt auf dem ersten Weg, aber jetzt auf dem zweiten Weg hat es ja geklappt. Also,
ja, du solltest auch schnell eine Single veröffentlichen. Also die Leute, die bei uns im Podcast waren, die gehen danach in die Single-Charts. Die haben ja auch den Tobias hier, den Topic, der ist, glaube ich, Platz 6 gerade in den deutschen Single-Charts. Vitali Platz 1, also genau.
Ja, Vitali ist wirklich, aber er ist auch wirklich, auch mal durch die Langfristigkeit, was ich ja auch schon sehe, wie der es macht, der ist wirklich ein extrem talentierter Musiker.
Ja,
also
ja.
Das ist ein Extrem. Das ist nicht selbstverständlich, was für eine Qualität der da konstant abliefert.
Ja, ich muss mich eben korrigieren, der Topic ist sogar Platz 4 gerade aktuell in Single Chart. Also das schon beeindruckend.
Nachdem er in der Klangküche war, ne? Also ich möchte gerade so ein bisschen so Trittbrettfahrermäßig, möchte ich mich so erfolgsmäßig gerade so dranhängen.
Also wenn du da draußen ein Produzent bist und uns gerade hörst und auf meinen Hit haben willst, dann komm zu uns.
Ab 300 Euro kann man bei uns im Podcast sein, das ist gar kein Problem.
Ja, Manuel, du hattest aber noch ein Thema mitgebracht eigentlich, worüber, also jetzt war ja die Vorstellungsrunde mehr oder weniger ein bisschen erweitert, du wolltest aber noch über was anderes sprechen mit uns, ist das
ja,
richtig?
Ja, also was ich gerade spannend finde, was ich mit meinen Künstlern sowohl auf Label- auf Management-Seite natürlich gerade viel erarbeite, ist, wie funktioniert die Musik im Streaming-Markt, wie sind die neuen Strategien. Und eigentlich war die Zielsetzung, oder sie eigentlich die Zielsetzung von DJs, sie wollen eigentlich auflegen. Und von vielen ist ja das Produzieren sozusagen nur das Side-Ding, um die DJ-Tätigkeit zu promoten. Wenn man sich aber gerade ein paar aktuelle Beispiele anguckt, sieht man, dass da ziemlich viele DJs viel unterwegs sind, teilweise auch gerade sehr gehypt sind, ja. Da muss ich mal aktueller Stelle den lieben Mausio erwähnen, der ja auch ein Bootshauskind ist, soweit ich das mitbekomme, dass er da ja auch regelmäßig spielt. Der halt ohne große Plattenverfügung extrem viel unterwegs ist. Ja, also die Trennung von Recording und Live, habe ich das Gefühl, geschieht immer mehr. Das ist meine Wahrnehmung.
Das wäre, also ich hoffe, du hast recht, weil ich das mir sehr, sehr wünschen würde, weil wir in den letzten Jahren diese Verschmelzung extrem hatten und mich das total genervt hat, dass zum einen die DJs sich jetzt immer irgendwie krampfhaft Producer suchen mussten oder irgendwie was releasen mussten und andersrum fand ich es eigentlich noch schlimmer, Leute, die Mucke machen wollten, dann irgendwie genötigt wurden, letztlich Auftritte zu machen. Und wenn das nur sich wieder ein bisschen auftrennen würde, fände ich persönlich ja cool. Vielleicht kannst du mal beschreiben, woran würdest du es festmachen, dass du diese, also du hast ja diese Beobachtung gerade.
Also durch die Flut an Musik, die da draußen ist, fällt Musik immer weniger auf. Wenn du mit deiner Musik draußen immer weniger auffällst, ist weniger Aufmerksamkeit auf dich, kriegst du weniger Bookings. Du brauchst ja Aufmerksamkeit.
Ja.
Ja. Und ich sehe einfach Künstler, die regelmäßig gute Releases haben, die auch okay performen, jetzt nicht außergewöhnlich, weil wenn du den einen crazy Hit hast, dann kriegst du dadurch auch die Aufmerksamkeit deiner Bookings. Ja. Aber Leute, die konstant gute Musik releasen, aber nicht dadurch die Aufmerksamkeit bekommen, um im Live-Markt was zu reißen. Und auf der anderen Seite Leute, die sich halt wirklich probieren, eher im Live-Markt sozusagen, im Live-Marketing zu vermarkten, dadurch halt direkt halt Bookings bekommen. Also man sieht halt Künstler und sagt, ey, warum spielt der so viel? Der hat doch gar nicht so einen starken Platten draußen.
Aber der hat eine gute Bühnenperformance sozusagen.
Und diese Tools, was das genau ist, da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Ich kann es grob, glaube ich, zu benennen zu können, aber ich kann es nicht so gut, dass ich es auch selber steuern könnte, sage ich jetzt mal so rum. Ja? Ich würde es gerne steuern können, weil ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Aber es ist die Bühnenpräsenz, ja. Es ist definitiv aber auch die Social Media Vermarktung. Mhm. Es ist definitiv einen wirklichen Charakter-USP zu haben. Ja,
ja.
Sage ich immer so, bist du eine Person, die andere Menschen an sich binden kann,
ja, ja.
Für die sich die Leute begeistern können. Ja. Und
dann reden wir ja schon sehr darüber, das ist ja schon viel mehr jetzt als also das ist eben nicht der stille DJ, der hinter seinem Pult steht und sein Set da abspielt, sondern dann reden wir schon darüber, wie du es ja gerade gesagt hast, das muss auch Social Media mäßig präsent sein, der muss optisch auch was hermachen irgendwie, also von wie auch immer, es muss sichtbar sein, der muss von seinem Charakter her auch so interessant sein, dass die Leute sagen, okay, der fasziniert mich irgendwie.
Ja, oder der muss was anders machen als die anderen vielleicht.
Der muss was anders machen, du musst anders sein, du musst andere Musik auflegen. Das ist, glaube ich, schon mal einer der Hauptpunkte. Du kannst ja nicht erwarten, dass wenn du das gleiche Zeug wie alle anderen spielst, dann brauche ich dich wirklich nicht. Also es macht auch keinen Sinn, einen DJ, der anders aussieht, aber die gleiche Musik spielt. Das macht auch, weißt du? Genau. Das muss wirklich, also ein DJ, den ich letztes Jahr auf dem Garbage Festival zum Beispiel zum ersten Mal erlebt habe und gleich ein riesen Fan geworden bin, ein DJ, der heißt Heimlich Knüller. Ja? Und der ist in dieser, ich nenne die jetzt mal Lo-Fi oder Low-Tempo Elektronika-Segment drin. Also es ist sehr langsam, sehr schunkeln, aber unglaublich geil groovy und so für Open Airs oder so zum Dancen. Also in Berlin, glaube ich, ist das gerade, ich weiß nicht, ob das nur Berlin-Ding ist, ein Riesenthema. Und der hat noch nie was released und der ist nonstop unterwegs, weil der für diesen einen Sound halt genau steht. Ja.
Wie generiert man dann die Aufmerksamkeit? Muss man dann quasi, würdest du sagen, seine Sets und so bei YouTube hochladen, Mixcloud hochladen oder so, weil irgendwie muss man es ja doch über, wenn man keine Releases hast, dann musst du ja deine Performance aber auch sichtbar machen, oder? Ja,
der Markteintritt ist, glaube ich, nicht so leicht, ne? Also du gehst ja in eine Nische rein, die vielleicht ultra, also richtig Micro-Nische ist sozusagen, aber da musst du ja dann auch erstmal so eine Initialzündung erzeugen, ne? Also du musst erstmal...
Ich glaube, du musst networken vor allen Dingen können. Das ist, glaube ich...
Also Vitamin B, klassisch.
Ja, ich finde Vitamin B ist so ein...
Das ist negativ so ein behaftet. Ne?
Ich meine das nicht negativ, aber irgendwie okay. Du schaffst es bei so einem kleinen Underground-Festival auf eine Mainstage irgendwie durch Beziehungen oder durch Networking und von da aus machst du dann den nächsten Step sozusagen.
Genau, und dann, also ich glaube, du musst als DJ auf alle Fälle deine Sets online haben. Mhm. Ja? Ich finde diese Tools, wie jetzt zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Circle, dieses YouTube-Format, wo die so in außergewöhnlichen Locations DJs und elektronische Live-Acts filmen, auf eine sehr hochwertige Art und Weise. Kennt ihr das?
Nee,
ja, es gibt auch so ein Kle oder irgendwie so okay. Das ausgesprochen.
Ja, ja.
Aber allein dieses
Klepton und so.
Ja, also Boris Brecher hat einer der stärksten. Ja,
Boris Brecher, genau, in Frankreich da, vor dem Schloss.
Genau, das Ding. Ja. Ja. Also dieses DJ-Tum vermarkten, dann film dich doch beim Auflegen sozusagen und dann mach was Geiles so, dass die Leute über dein DJ-Tum springen, dass sie dich als DJ buchen, weil du halt als DJ was Besonderes gemacht hast. Ja. So, ich glaube, das sind halt neue und andere Tools, Personenmarketing, Social Media ist definitiv ein Thema. Also da auf die, da aktiv zu sein und das richtig machen zu können. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ich bin da auch genau am Knabbern. Ich bin auch genau gerade am Checken und Machen und Gucken und herausfinden, was sind die Tools, die wirklich funktionieren. Jetzt für mich ja einer der Hype-DJs des Jahres und ich glaube, der wird auch mit einer der Highlights des gesamten Jahres werden, ist Mausio. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr den. Kennt ihr den überhaupt?
Nee. Das war doch gerade der Bootshaus-Resident, oder nicht?
Er ist nicht Resident, der hat aber Silvester dort gespielt, Primetime. Und was bei dem abgeht, gerade im Live-Segment, das ist ridiculous. Ich weiß nicht, was man ridiculous auf Deutsch ist.
Lächerlich.
So,
lächerlich krass.
Ja, es ist wirklich es ist crazy.
Der Wahnsinn.
Es ist der Wahnsinn. Guckt es euch an, ja. Und aber dann guckt euch das Social Media Game an. Das haben die einfach gewonnen. Instagram.
Okay, ich check den gerade.
Geht zurzeit nicht besser. Das ist top-notch sozusagen, ja. Und hat aber auch einen eigenen Sound. So, ja, haben wir auch wieder was, eine eigene Soundmarke. Ja. Und das wird. Der hat es halt auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Aber guck ihn dir an. Ein echt sympathischer, mit blonden Haaren, cooler Junge. Ja,
also, ja, steht einfach nur Future Techno.
Mich interessiert auch mal ein bisschen so die Business-Zahlen. Mit deinem Label schließt du da auch so Künstlerverträge ab, dass du an den Auftritten beteiligt bist? Also diese 360-Grad-Verträge zum Beispiel, dass du auch Merch aus dem Dienst und so, oder nur die Musik?
Machen wir gar nicht. Das hat den Hintergrund, wegen unserem Philosophiepunkt, dass wir glauben, dass wir halt nur mit Menschen zusammenarbeiten, die wir mögen. Ja? Mhm. Und Leute, die wir mögen und die von unserer Leistung überzeugt sind, die brauchen wir nicht durch Verträge halten. Wir haben allgemein sehr, sehr lockere und sehr auch einfach zu verschiedene Verträge. Unser Ziel war es auch, dass unsere Künstler keinen Anwalt brauchen für den Vertrag. Wenn du den Vertrag so gestaltet, dass den jeder normal lesende Mensch den verstehen kann. Das ist sehr, sehr unkompliziert. Und wir binden die Menschen dadurch, dass wir sie mit der Leistung überzeugen. Und die bleiben dann auch. Mhm. Ja, also wir machen, ich glaube, man merkt ja auch, wie engagiert ich bin. Wir geben da wirklich Vollgas rein. Und da sagt jeder, ey, da kann ich, mit wegen 5% gehe ich nicht zu jemand anderem. Das macht keinen Sinn. Ja, oder selbst für 10%, keine Ahnung. Ja. Und dieses 360-Grad-Ding, das ist halt so diese alte, für mich alte Denkensweise gewesen. Das ist natürlich, wäre natürlich schön, sich vom Live was mit abschneiden zu können, sage ich jetzt mal so in dem Sinne. Aber ich finde, weil ich ja auch in der Manager-Position bin, weiß ich auch, dass da eine Leistung dazugehört. Ja, also bei Thomas und Dennis, da werden viele Stunden investiert, um diese ganzen Projekte zu bearbeiten. Wenn ich das dazu kommen würde, dass ich das für einen DJ, der bei mir Recording ist, wenn es dazu hinwächst, wenn eine Freundschaft entsteht, dass da und Business, dass sich das für beide Seiten lohnt, dann sage ich dazu nicht nein. Aber diese 360-Grad-Verträge, das ist für mich, das ist wirklich schon für mich oldschool.
Okay. Und aber wirtschaftlich, du bist ja ein Indie-Label, ich weiß nicht, wie viele Releases macht ihr so im Monat?
Wir haben ja nicht nur ein Label, wir haben ja verschiedene Labels für verschiedene Sounds, also ein bisschen deeper, ein bisschen poppiger, ein bisschen mehr future-mäßiger. Wir haben ein Label auch zum Beispiel Hymns mit Aka Aka zusammen. Wir haben mit Thomas Gold ein eigenes Label zusammen, das heißt Fanfare. Dadurch haben wir viele Labels und dadurch haben wir teilweise 3 bis 5 Release die Woche. Ja, okay. Aber es ist immer nur eigentlich ein Release pro Label maximal.
Ja. Aber du brauchst auch schon diese hohe Quantität, um auch irgendwie wirtschaftlich Horizont zu sehen, sage ich mal, ganz vorsichtig.
Unser Businessmodell zielt darauf ab. Wir zielen darauf ab, eher ein bisschen mehr zu machen, mit vielen Künstlern zusammenzuarbeiten, viel zu releasen. Wir haben dann ich sehe die Branche sich gerade extrem wandeln. Es gibt ja diese crazy Goldman Sachs Prognose über die Musikbranche, wie sich die entwickeln wird. Ich glaube, dass diese Zahlen global noch unvorstellbar groß werden. Die Goldman Sachs sagt ja, das Musikbusiness soll größer werden als zu 99, 2000er Zeiten, wo wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau waren. Und das waren crazy Zeiten und das sollen noch crazier Zeiten werden.
Ja. Ich habe gerade eine Grafik gesehen über die Umsatzzahlen wieder im Musikbusiness und 90er war ein richtig hoher Peak und dann ging es wie eine Badewanne richtig runter. Genau. Und jetzt sind wir aber, das Tal ist schon lange durchschritten, seit ein paar Jahren, und jetzt ist gerade Schubrakete nach oben wieder.
Genau. Und man weiß noch nicht, also Goldman Sachs hat irgendwie, ich glaube, die Story ist, die haben 2016 oder 17 die ersten Zahlen veröffentlicht, die gesamte Musikbranche hat sich da kaputt gelacht, dann haben sie 2 Jahre später die Zahlen korrigiert und alle so, haha, wir haben es ja gewusst. Und Goldman Sachs so, ja, wir haben uns zu niedrig geschätzt. Es wird noch größer werden, als wir vorher dachten.
Ja, Streaming sei Dank, ne?
Streaming
saved the business. Also
nicht nur Streaming, sondern die gesamte Monetarisierung von der Musik im Internet. Also ob das denn Facebook, Instagram, TikTok oder was immer werden. Und vor allen Dingen die weltweiten Märkte. Also wir haben ja immer noch nicht alle Märkte angeschlossen und in allen Märkten sind ja auch noch nicht alle Leute im Streaming angelangt.
Aber das ist doch eigentlich, das ist ja auch, da muss ich auch wieder sagen, da haben Leute auch wieder das Internet nicht schnell genug begriffen, ne?
Alte weiße Männer.
Ja, also das war doch, war das völlig klar, weil Internet ist quasi so krass durch diese Meme-Kultur geprägt. Und Memes sind so häufig einfach auch mit Musik. Also jeder blöde Instagram-Clip, Facebook-Clip, jedes YouTube-Video, jeder Song. Also Musik ist so omnipräsent. Es wird einfach viel mehr Musik konsumiert. Dass das am Ende, wenn man dann endlich es mal geschafft hat, das auch alles zu monetarisieren, dass das natürlich zu einem riesigen Markt wird, ist doch die logische Konsequenz.
Ja, und Musik hat den Vorteil, das ist ein Gut, das immer benötigt wird. Also es gibt kein Szenario, wo du sagen kannst, die Menschen hören auf, Musik zu hören.
Ja.
Die werden immer Musik hören. Und also im Gegensatz zu anderen Produkten irgendwie, keine Ahnung, auf einmal brauchst du keinen iPod mehr. Ja,
oder weil, Kreuzfahrtschiffe.
Oder Kreuzfahrtschiffe. Genau, also so Produkte, die auf einmal plötzlich über Nacht aussterben, das ist bei Musik halt nicht denkbar.
Ja.
Und hier merkt
man. Man muss auch noch was anderes sagen. Musik ist einfach auch was Gutes für die Seele.
Ja,
also das ist auch einer der Philosophiepunkte von unserer Firma. Wir sagen halt, wir sind in der Branche, die im letztendlich Menschen hilft oder was Gutes tut. Wenn ich mir vorstelle, jeder, der seine Musik anschaltet, egal auf welchem Gerät, dem geht's denn besser. Ob er sich cooler fühlt, ob er sich stärker fühlt, ob er sich in seiner Melancholie bestärkt fühlt. Und deswegen glauben wir, dass wir mit unserer Arbeit ein bisschen was besser machen an der Welt. Wir machen es zumindest nicht schlechter. Wir sind keine Waffenfabrik oder keine Ahnung, was man von uns machen kann. Sondern mit unserer Arbeit, mit unseren Musikern zusammen und unseren Labelpartnern und unserem Vertrieb und allen Leuten, mit denen zusammenarbeiten, die Musikbranche macht den Tag ein bisschen besser. Ja? Ich würde nicht sagen, wir retten die Welt, ja? Aber auf alle Fälle machen wir eine positive Arbeit letztendlich. Das finde ich ist schon eine
Ausgenommen Malle-Mucke, die sorgt leider für extrem hohen Alkoholkonsum. Das ist schädlich. Aber ansonsten gebe ich dir zu 99% recht.
Also mein Geschäftspartner hat mal gesagt, man muss sich auch immer ab und zu mit so einer großen Dusche Gin Tonic einmal durchduschen, damit man sich am nächsten Tag besser fühlt.
So.
Nee, aber man muss auch da mal ganz, also man kommt nicht um den Begriff Spotify umher, also stellvertretend für Streamingdienste, die uns natürlich die Möglichkeit gegeben haben, mit zwei Mausklicks auf 40 oder 50 oder 60 Millionen Songs zugreifen zu können. Früher hattest du Zugriff zu 100 Songs, die Platten, die in deinem Regal standen, und dann gab es dann irgendwann Compilations auf CD, hast du ein bisschen mehr Songs gehabt, aber jetzt hast du ja den unbegrenzten Zugang, und das hat, glaube ich, auch für viele Menschen, hast du die Augen geöffnet, ja, also du entdeckst ja jeden Tag Musik, wenn du möchtest, und entdeckst auch Musikgeschmäcker in dir, wo du dachtest, das habe ich gar nicht. Ja, das ist ja alles jetzt möglich.
Definitiv. Es ist crazy. Also es ist ein neuer Bewusstseinszustand um Musik. Also diese jederzeit immer jede Musik zu hören, die es gibt. Ja. Das ist ja ein Szenario. Das
für
ist
10
ja
Euro. Also, das muss man immer wieder. Also
9,90 Euro.
Ja, also von mir aus könnt ihr es auch 59,90 Euro machen. Auch das wäre es mir wert. So, ne?
Ich bin gerade im Übrigen, ich habe mich mal einfach gerade hier eingeloggt bei meinem Label. Ich wollte mal gerade nachgucken, wie so aktuell die Zahlen aussehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir ist, mein Label macht 65...
Welches ist denn dein Label?
Futorial Records, Cincinnati Records. Kennst du wahrscheinlich nicht.
Okay.
Spotify,
welcher Vertrieb?
Über Fire mache ich das.
Okay.
Spotify macht bei mir 65% der Einnahmen. Spotify 65% und Streaming insgesamt 70% mittlerweile, ne? Streaming 70% und also das ist jetzt ich weiß gar nicht in welchem Zeitraum, aber ich vermute mal so das letzte Jahr oder so. Also wie krass sich das geändert hat.
Ja, naja. Und man hat sich halt, ihr könnt euch auch noch erinnern, es gab mal eine Zeit, wo du sagst, aber das würde ich jetzt gerne hören, habe ich nicht. Oder möchte ich mir jetzt nicht kaufen?
Als Kind saß ich vom Radio mit einem Kassettenrekorder und hab.
Die Geschichte wollte ich nicht auspacken, da sind wir so.
Das muss man aber. Du hast gewartet, dass dein Lieblingssong kommt. Oh, stell auf, nee. Ja. Und dann hast du den halt so auf Kassette gedröselt, ne?
Und dann hast du den Typen gehasst, der auf das Lied gequasselt hat. Weil das Kind in das Auto hat es aufgenommen und der labert. Ich will den Song aufnehmen kannst.
Ja.
Ja, und, also das ist das. Aber es ist es, also der Grund, warum ich die Firma gegründet habe, ist, der schwebt noch darüber. Und zwar, das Interessante ist, dadurch, dass die Musik immer und überall hörbar ist, wird sie auch immer und überall gehört. Und zwar quer durch die Bank, egal wie alt es ist. Also Katalogmarketing. Früher wurde Musik dann einfach nicht mehr vermarktet, wenn nicht mehr genügend CDs gekauft wurden, dann wurde sie nicht mehr nachgepresst. Dann gab es die nur noch im ganz raren Handel. Heute ist jede Musik jederzeit verfügbar und die Leute hören auch alte Musik. Ja, das bedeutet für ein Label oder für einen Künstler, der Musik rausbringt, dass deine ganze Musik eigentlich jederzeit von dir promoted und von anderen Leuten gehört werden kann. Das heißt, das Thema Katalog, alte Musik, ich sage jetzt mal in Klammern, alte Musik.
Ja, Backkatalog.
Backkatalog ist ein ganz, hat eine neue Dimension von Wichtigkeit bekommen, ja, weshalb denn wiederum auch wichtig ist, viel Content aktuell zu erzeugen, um über einen Backkatalog zu haben. Weil Backkatalog hat früher einen Wert. Wenn du damals in den 90ern halt egal wie viele Singles rausgebracht hast, wenn der Markt nicht mehr da war, war sie nicht mehr zu hören, hast kein Geld mehr verdient, war es over.
Ja, das Vinyl war dann irgendwann nach 500 Stück ausverkauft und dann war Ende. Also, oder genau. Die Compilation, ne, die war dann auch irgendwann abverkauft und dann kam die nächste und dann hat der Song einfach keinen Umsatz mehr generiert und jetzt einmal online gestellt, bis die Plattform wegbricht, ne? Also so lange macht ihr theoretisch Umsatz. Ja, man weiß ja nicht, ne? Also Spotify macht ja bis heute keinen Gewinn und so, ne?
Ich glaube, die werden das schaffen.
Ja, ich hoffe
also,
auch, ja.
Die werden noch ein paar Sachen machen, die uns, glaube ich, auch ein bisschen stören werden. Also weil dieser, ich weiß nicht, ob ihr diese Kurz-Podcasts jetzt schon mitbekommen habt, wenn man irgendwie diesen Daily-Mix hört bei Spotify zum Beispiel. Also der Anteil von Musik wird da runtergehen. Es geht bei denen ja um Content sozusagen, ja. Filme haben sie ja auch schon ja ein bisschen mal ausprobiert. Also ich glaube, Spotify wird auf alle Fälle Lösungen und Wege finden, ja, da Geld zu verdienen. Und wie gesagt, der gesamte Markt ist ja noch gar nicht weltweit erschlossen.
Genau das, aber also erstmal, also wenn Spotify verschwindet, dann gewinnt ein anderer Streamingdienst das Game, ne? Also dann macht es Apple Music, also das ist ja eigentlich egal, also welcher Streamingdienst gewinnt. Genau. Aber einer setzt sich nachher langfristig durch, das steht, glaube ich, fest. Mhm. Und also Spotify gibt es, glaube ich, nur in 65 Ländern oder so. Und ich weiß nicht, wir haben auf dem Planeten gibt es 300 irgendwas Länder.
Oh, geile, jetzt gefährliches Halbwissen. Ja. Ich hatte jetzt geschätzt 120.
194 Länder gibt es.
Hast du das gegoogelt?
Ich habe es gerade gegoogelt. Es gibt 194 Länder, 194 verschiedene Staaten, ja.
Okay. Was hättest du denn geschätzt?
Ich? Jetzt kann ich es schwer sagen, aber ich hätte
Zinan hätte 194.
Nein, ich hab 220 hatte ich im Kopf, aber ja, 194 sind es.
Und die müssen, wie gesagt, alle noch angeschlossen werden.
Ja, also letztes Jahr ist ja erst Indien dazugekommen, zum Beispiel bei Spotify, ne? Also so zack, eine Milliarde mehr Menschen.
Frag dich mal, warum DJ Snake seinen Magenta Rhythm Track gemacht hat.
Ja, oder also Kashmir auch, ne? Also der arbeitet da irgendwie als EDM-Künstler den indischen Markt so ziemlich im Alleingang und funktioniert.
Ja, aber der indische, also ich bin im indischen Markt aktiv, genauso wie auf dem chinesischen. Und im Vergleich ist der indische Markt wirklich noch wirklich sehr in den Kinderschuhen. Hm. Sowohl von der Produktionslevel im Durchschnitt, wie auch von den Festivals oder Clubs, von der gesamten Organisation und so, dass sie haben das Bestreben, aber das ist in Indien, also auch die das Geld ist ja auch noch gar nicht da, ob jetzt für Clubs oder für Streaming-Services. Also da muss Indien noch ein bisschen
Die hängen vielleicht noch hinterher, ne? Also
ja, ganz schön sogar.
Ich wiederhole mich, ich habe mich letzten Samstag mit Jules und Sparks unterhalten und die sagten, sie sind ja in Asien unterwegs hauptsächlich und die meinen da, die hätten da jetzt so 2014 in Asien. Also so ein paar Jahre zurück sind die halt, ne? Da ist gerade dieser Bikram EDM gerade angesagt und das, was hier vor 5, 6 Jahren angesagt war, feiern die
ja, dann gerade. Ja, das ist jetzt geschmackstechnisch, da frage ich mich, ob sich das mal ändert oder ob das einfach deren Sound ist. Weißt du, was ich meine? Also keine Ahnung, ob die sich dahin von weiterentwickelt, weil Asien war schon immer dafür bekannt, dass die härter sind. Das ist seitdem es auch, keine Ahnung, Trance gab oder so, die haben ja wirklich eine andere Musikkultur. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die da uns hinterherhinken oder einfach wirklich ihren eigenen Schuh fahren sozusagen.
Ja, müsste man mal richtig empirisch untersuchen. Es kann natürlich auch sein, dass da Trends länger anhalten als bei uns. Also wir hatten irgendwie gefühlt hier ein Jahr Psytrance oder anderthalb Jahre so, ne? Und ist jetzt auch wieder weg eigentlich.
Was ist mit Psytrance passiert? Es war da, aber dann war es wieder weg, oder?
Ja, es war da und es war weg. Aber das wusste ich vorher.
Psytrance gehört aber auch nicht in den Main. Das gehört da. Das hatte einen kleinen aber du wirst, also ich glaube, Psytrance hat so eine krasse Fanbase, die auch wirklich so richtig true ist, die lassen das auch nicht zu.
Ja. Die verhindern das. Die stehen ja mit brennenden Fackeln
Gucken da mal kurz hin, was der Armin van Buuren da so macht. Dann stehen die da, gucken skeptisch und dann kann er sich aber mal ganz schnell.
Die sind froh, glaube ich, dass das wieder im Hintergrund ist.
Ja,
also Psytrance ist, glaube ich, das Problem. Die Variation war zu gering, ne? Also die Songs sind dann doch schon sehr ähnlich gewesen alle. Das liegt natürlich bei Psytrance so in der Natur der Sache.
Es ist einfach auch ein sehr extremer Sound, den können einfach, glaube ich, auch viele Menschen gar nicht ertragen, ist das falsche Wort, copen, würde man auf Englisch sagen. Also weißt du, wirklich so, damit umgehen, sage ich ja, jetzt mal so.
Also ja, du brauchst ein paar Hilfsmittel und zwar hier so ein Kindergesang wie bei Blablabla, so ein Kinderchorgesang. Ja. Das hilft dann wieder.
Ich dachte, du meinst jetzt LSD als Hilfsmittel.
Nein, das ist das andere. Oder hier Great Spirit, dann gab es da so einen indianischen Gesang drin, aber irgendwie so Elemente, die eigentlich gar nicht Psytrance-typisch sind vielleicht, sondern hier auch eine Hookline, so gab es ja typisch bei Armin von Buuren in den Tracks, ne? Oder Vidi Vici und
Es war mal ein kurzes Star, das stimmt schon. Vielleicht ist es aber auch so eine Sommerfestivalkiste. Vielleicht kommt das jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Sommer.
Ich hoffe, ja.
Festivals gibt.
Da würde ich mal gerne mit dir sprechen. Was ist denn der nächste große, das nächste große Genre, was kommt? Also irgendwie gefühlt ist ja, wir hatten schon lange nichts mehr. Also es gab so ein bisschen Future House mal und so und nach Big Room kam auch nicht mehr so richtig viel und Psytrance, haben wir gerade gesagt, ist schnell wieder verschwunden. Was wird das nächste sein? So, hast du da eine Idee oder eine Vermutung?
Naja, was es wird oder was es ja ist, ist dieser Weiß-Sound. Der ist jetzt natürlich gerade, der wird jetzt gerade viel
Slap-Bass, Brazilian Bass. Aber da sagte Vitali und schon noch zwei Singles und dann Ende des Jahres kommt was Neues. Dann ist durch.
Das muss man immer, also zum Beispiel bei Thomas Gold und bei Dennis Koyu sind die stärksten Songs immer noch die, die wirklich in diesem klassischen Progressive House oder so, wie Leute es auch EDM-Sound nennen, das, was wirklich weltweit am meisten streamt und wirklich in Zahlen, wo du so sagst, okay, das ist nicht klein mehr. Also weißt du, wenn wir denn über, weiß ich nicht, 10 bis 30 Millionen Streams reden, das ohne Hit, sozusagen nur über Demand, dann ist das nicht mehr, weißt du, dann, und das ist sehr viel größer als so manch anderes. Also ich finde so, Trends ist schwierig. Ich habe das Gefühl auf alle Fälle, die Leute wollen, dass mehr Druck drauf ist, mehr Power dahinter ist. Das ist auf alle Fälle so ein Ding.
Aber Medusa und so war doch jetzt Riesenhit und das war doch eher soft. Das war doch so atmosphärischer Deep House.
Ich glaube, das hat aber keinen Trend ausgelöst.
Ja.
Das ist kein Trend. Das sind extrem starke Singles. Ja. Die super toll geschrieben und wahnsinnig gut produziert sind, aber die haben keinen Trend ausgelöst. Ich habe danach nicht 12 Medusa-artige Singles gehört.
Ja, nee, nicht so viel. So Ride It gab es noch irgendwie, ne?
Aber Ride It würde ich jetzt schon wieder auch woanders reinpacken.
Ja, ja.
Ride It ist in diesem.
Ja, das ist mehr das? So dieses nochmal neu aufgelegte.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es war eigentlich. Für mich geht das vom Konzept her ist das ja eher noch so wie die alten Robin Schulz Sachen. Du nimmst einen Song, den es schon gibt und machst einen Housebeat drunter. Das war ja die Ride It eigentlich, ne?
Ja, wo Robin Schulz war auch noch ein bisschen anders.
Nee, nicht von Musikrichtung, aber vom Konzept her. Also die
Medusa
ist ja schon, ist ja Singer-Songwrited, sag ich mal. Die Ride It ist ja eine R&B-Nummer, die quasi dann so schnell abgespielt, das Vocal genommen und so.
Ich habe eine spannendere Aussage. Vielleicht gibt es keine richtigen Main-Trends mehr.
Das glaube ich
also so
auch.
Alles
dann,
so
dann bist du ganz nah bei mir.
Zerfasert alles.
Genau, dann hast du halt so ein bisschen, da war mal ein bisschen Psytrends. Ja, irgendwie ist jetzt gerade Techno total on vogue.
Ja.
Ja, also Techno, wenn die FDP will Techno zum Weltkulturerbe erklären, das sagt alles, so, weißt du?
So, in der Kopf, scheiße, Techno ist tot. Ja. Die FDP. Techno bald unter 5%.
Ja. Dann hast du auf der anderen Seite, auf den Festivals wird halt immer noch riesen, da musst du Vollgas geben, wenn du mehr als 10.000 Leute vor dir hast. Da musst du Gas geben.
Kommst am Big Room EDM nicht vorbei. Immer noch.
Was immer das auch denn ist, was du dann auch genau spielst, aber da müssen die großen Melodien raus, da müssen die saftigen Kicks, Bässe, Snare Drums, da muss richtig Gas gegeben werden.
Abgehen, ne?
Ja. House-DJs würden mir jetzt widersprechen, sagen, ey, du kannst mit coolem House ausmachen, geht auch.
Also das ist halt das ist nicht Main, oder?
Ja, es gibt aber auch ein paar Techno- Act so, ne, Charlotte Witt und so, die machen das ja auch auf der Mainstage, aber da geht das, glaube ich, auch über die Person. Ne?
Aber gibt's das Mainstage-Set, Techno-Mainstage-Set auch um 23 Uhr, wo anschließend das Feuerwerk kommt? Oder ist das nicht doch eher dann 18, 19?
Nee, da ist immer Steve Aoki und
die haben eine andere Art des Programms. Übrigens, ganz spannende Sache, ich war letztes Jahr, kennt ihr zufällig Tony Robbins?
Nee, sagt mir nichts.
Okay. Ist nicht aus der Musikbranche, deswegen kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber das ist so einer der Urväter des Coachings sozusagen. Also der hat Coaching mit erfunden oder geprägt sozusagen. Und das habe ich ein Ticket geschenkt bekommen zu einem seiner Seminare in London zum Geburtstag von meinen Freunden. So, ich so, cool, gehe ich hin. 4 Tage. Und das ist halt dieses Klassische, was man so kennt. So, ja, tschakka, du gehst dein Master und sowas halt. Richtig cool gemacht, also Hut ab, wirklich, also, aber das Besondere war, da waren 13.000 Leute und die haben halt viel mit Musik gearbeitet und viel mit EDM halt, Vollgas, immer tröten und jetzt springen alle und Begeisterung und yeah. Und da habe ich dann, unter anderem haben die halt Avicii Levels gespielt. Und ich habe gedacht, ich höre diesen Song nie wieder auf einer großen Anlage, weil kein DJ der Welt, außer für eine Reminiscence-Tribute Avicii-Ding, spielt ja mehr Levels sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja. Also nicht auf einem Festival, vielleicht in einer Disco sozusagen, aber auf Festivals spielt da keiner mehr Levels, das machst du ja nicht, das ist ja. Und ich höre diesen Song und es ist wirklich ein so gut produzierter Song. Ja. Also diese Melodie ist einfach so geil und da waren halt so 13.000 Leute, die gar nichts mit diesem Genre zu tun haben, aber völlig auf diesen Song ausgerastet sind. Also das war echt auch sehr, sehr geil. Aber da auch, das sind halt, die haben halt nichts mit Musik zu tun, haben halt die ganze Zeit EDM gespielt, ja?
Ja, so, also, das ist mir aber auch bei ich sehe das immer bei den
Basketball und so.
Genau, Basketball, ne? NBA gucke ich ja viel und die Halbzeitshows und so, es ist nur die großen Big Room EDM Tracks, ne? Nur, weil es ist nun mal die Mucke mit der meisten Energie, das muss man
ja,
so
das
sagen.
Ja, das haben wir ja hier im Podcast auch schon mal festgestellt, also Big Room EDM hat ein Energy Level von 100, ja, so, da geht ja gar nicht mehr so viel rüber, was willst du da noch machen? Also Hardstyle vielleicht noch und so, ne?
Ja, aber das ist aber schon wieder, das ist natürlich auch schon zu bekloppt für die Leute.
Also, ja, ja. So, jetzt erfinde mal ein Genre, das noch irgendwo zwischen Big Room und Hardstyle angesiedelt ist. Dachte man ja vielleicht Psytrance, ja, könnte sein.
Geht ja, ja, noch schneller, ja.
Ist schneller, es geht über die Tempo auch und so.
Letztes Jahr Lollapalooza wurde viel Psytrance gespielt auf alle Fälle. Ja. Also das so diese Art von Psytrance, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die Psytrance würden jetzt
alle zuhören, weil drehen auch ihre Ohren. Ja,
ja. Echten Goa. Ja, ist schon spannend irgendwie. Also ich meine, klar, wenn man weiß, welcher Trend der nächste ist, ne, dann ist wie beim Aktienhandel, hast du Insiderwissen, dann kannst du da alles draufsetzen.
Aber man hat ja gerade schon gesagt, vielleicht wird es jetzt auch echt immer schwieriger, the next big thing, was alle gut finden, sondern dass sich das jetzt echt auf immer weiter irgendwann hast du dann nicht mehr so diese Mainstage, also klar hast du eine Mainstage, aber du kannst die musikalisch nicht mehr so eindeutig verorten, sondern dann ist dann halt so, der eine Act, der macht so seinen coolen Tech-House, der andere ist immer noch bekannt dafür, dass er halt das Big-Room-Zeug spielt, dann kommt Charlotte Witt, macht ihr cooles Techno-Set.
Und dazwischen um Deutsch-Rapper mittlerweile.
Vielleicht kommt ein Deutsch-Rapper noch mit rein, ne? Also,
ja, ja.
Dieser Mainstage-Sound, ich glaube, das wird schwer.
Ja, also wie gesagt, man sieht diesen Slap-House-Sound jetzt gerade viel, viel passieren. Ja, also und der ist ja, man hört ihn und weiß, okay, das ist halt dieser Sound jetzt gerade so. Mhm. Also das ist gerade der Trend der Stunde, das ist nicht der nächste Trend. Der nächste Trend, muss man sehen. Ich habe auch das Gefühl, auf alle Fälle viel über die Kickdrum. Also viel mit, oder in den, oder Synthes, also irgendwas, wo über viel Gas und Druck drin ist. Auch wenn man sich jetzt das ganze, diesen ganzen Chris Lake Fischer Sound anhört, das ist ja auch peitschig.
Ja, weißt du? Alles gesättigt, die Sounds sind alle gesättigt, die Kick ist gesättigt, die Hi-Hat ist völlig klar im Off und so, ne? Das ist dicker Sound sozusagen.
Ja, es ist dicker Sound, ist nach vorne, das ist auf alle Fälle gerade durch diese ganzen Subgenres durch ein Ding, ja. Aber das Geile ist halt auch, also dieser, es gibt keinen Trend, das Geile ist aber auch, jeder kann in seiner Nische halt heutzutage toll existieren.
Ja.
Also das ist ja übers Internet kannst du dich verbreiten, kannst du dich promoten, spielst halt in diesen Clubs, bei diesen Promotern oder bei diesen Festivals halt deine Live-Sachen, kannst über Streaming, die halt die Leute erreichen, die halt auf Psytrance, Lo-Fi House, Progressive House, was auch immer stehen, ja. Du, was mir fällt, vor allem bei Progressive House, also Don Diablo hat einen Trend geschaffen auf alle Fälle. Also dieses Future-Based-Ding, das ist auf alle Fälle
Future House,
wie man das jetzt auch alles genau nennen will. Aber das ist was jetzt von vielen jungen Produzenten gerade stark aufgegriffen wird.
Mhm.
Ja, also da kriege ich auch viele Demos.
Kannst du die teilweise noch unterscheiden, oder? Ich frage provokativ.
Du fragst für einen Freund. Ja, also Future House hat das Problem, das klingt auch sehr generisch dann irgendwann, ne?
Genau. Das ist die Aufgabe. Und vor allen Dingen dadurch, dass Produzieren und auch zu einem hohen Qualitätslevel schon so einfach geworden ist. Ja.
Ja, gibt ja fertige Templates und so alles schon.
Können die Leute halt einfach diese Sachen machen und ich kriege den Demos, denke so, ey ja, geile Produktion, coole Mellow, aber interessiert, wird ja keinen interessieren. Ja. Dafür kriegst du, ich sage immer so, dafür kriegt man keine Fläche, keine Aufmerksamkeit. Ja, da muss schon irgendwie eine eigene Idee reinkommen. Also einfach nur eine schöne Melodie, ja, mit einem Build-Up und einem Break und einem Drop reicht nicht. Da muss dann schon irgendwas Besonderes drauf sein. Oder es ist halt die Todesmelodie. Ja, aber nee, du musst dir schon Sachen einfallen lassen, dass die Musik halt einfach einzigartig ist. Aber das ist ja auch die Aufgabe von
dem Kreativen. Ja, aber das ist ja auch der, das ist ja auch, finde ich, das wird sich nie ändern und deswegen bleibt es auch ein Stück weit, bleibt das Business auch so gesehen fair, weil Hit ist Hit. Also wenn du, ne, also du kannst dieses einfach nur jetzt zu sagen, ja, jetzt gibt es zigtausende generische Songs und der Markt sei jetzt kaputt, das glaube ich auch nicht. Weil wenn du den Song machst, der einfach besser ist, dann findet der auch die Aufmerksamkeit, wenn er den richtigen Start erwischt, ne?
Ja, ne, ich finde, besser und schlechter heißt ja, es gibt ein 1 und ein 2. Wenn es ein 1 und 2 gibt, gibt es auch ein 3 und ein 4 und so weiter und so weiter. Und auch 10 bis 15 kann heutzutage sich sein eigenes Universum schaffen und darin auch als Künstler existieren. Ob er den Anspruch hat, davon alleine leben zu können, sozusagen, ohne noch irgendwie eine Nebeneinkommensquelle zu haben oder viel Geld zu verdienen, das ist wiederum dann tricky. Ja. Ja? Aber in diesem Musikuniversum stattzufinden, überhaupt seine eigenen Sachen releasen und promoten zu können, ein Teil dieser Welt zu sein und auch mit dem richtigen Geschick und vor allen Dingen, ich glaube, es ist sehr, sehr viel Fleiß heutzutage, es ist mehr Fleiß als eigentlich alles andere, dann schaffst du es auch damit, Geld zu verdienen. Ja. Ja, ich kenne das ja selber. Wenn du da wirklich hasselst, dann kommst du da auch wirklich vorwärts. Und ich finde gerade diese ganzen Spotify-Mechanismen halt total spannend. Weißt du, wenn zum Beispiel zwei Leute einen Song zusammen machen und gemeinsam alle Abonnenten oder Hörer dieser beiden Leute dann auf einmal aktiviert werden. Ja. Ja? Oder mit Leuten aus dem Ausland was zusammen machen, wo dann jeweils die ausländischen Streaming-Dienste denn das dann jeweils featuren. Und diese ganzen Mechanismen, diese Strategien, ja, das ist gerade viel, was ich mit den Künstlern bei mir gerade durchexerziere. Wir haben mit Thomas Gold zum Beispiel jetzt was mit Rain gemacht aus Korea. Mhm. Ja, und auf einmal kriegen wir viel mehr Feedbacks allgemein auf Thomas seine Musik in Korea. Ja, ja. Oder wir haben eine Sache mit Engadimas aus Indonesien gemacht. Ja, und auf einmal geht da denn so ein bisschen was. Also diese internationalen Kollaborationen und dieses. Das ist der Grund, ich bin immer in der elektronischen Musik geblieben, weil das die einzige Musik ist aus Deutschland, die du international vermarkten kannst. Ja?
Ja,
deswegen ist so, wenn so, das kannst du mit Deutschrap halt nicht machen und so faszinierend und cool ich Deutschrap auch entspannt teilweise finde, ja, ich finde es halt nicht spannend zwischen Ulm und Hamburg Marketing zu machen.
Ja, ja? Das.
Ja, wir haben wir haben für Thomas Gold seine erste Single bei Universal haben wir einen Banner am Times Square gebucht. Wie cool war das bitte?
Ja.
Ja? Da siehst du, das sind die Sachen, warum ich im Business bin und das finde ich, deswegen bin ich auch, also ich liebe halt auch elektronische Musik, aber deshalb bin ich halt auch da mit drinne, weil dieses weltweite Vermarkten halt auch total spannend ist. Ja? Also wenn du dann halt mit Austin Kramer von Spotify New York in Kontakt bist, ja, oder mit irgendeinem Songwriter, mit Tony aus Australien, der da unten halt sein Studio hat und uns Songs hinschickt, oder mit einem Künstler aus Südafrika, also das ist ja das ist riesengroß. Das ist echt, da geht mein Herz auf alle Fälle.
Ja. Also, Leute, ihr habt gehört, Pro-Tipp: Kollaboration machen.
Definitiv.
Das hilft.
Das hilft extrem.
Ja.
Ja. Also, das glaube ich, ist ein Riesentool, das viele noch gar nicht gesehen haben oder auch noch nicht wirklich mal richtig ausgereizt haben. Ich habe zum Beispiel eine meiner eigenen Singles. Changing, jetzt mal meine eigene Sachen ein bisschen zu promoten, habe ich mit Roland Clark gemacht, den ich ja aus alten Hauszeiten verehre. Ja, dieses I get deep Ding gesprochen und ich habe auch mal das Label-Management für Get Physical gemacht, darüber habe ich ihn kennengelernt, habe ihn ein paar Jahre später angenommen, hast du auch einen Bock, einen Song zu machen über der Wandel der Welt und alles, was das Einzige, was konstant in der Welt ist, ist die Veränderung, dass wir einen Song halt gemeinsam drüber machen. Und das ist halt ein offizielles Feature, eine Kollaboration. Und dadurch wurden halt unsere gemeinsamen Hörer aktiviert.
Ja.
Er hat Promo aus Amerika mitgebracht, ich aus Europa. Und jetzt läuft der Song halt. Ja? Also das ist auch echt sehr, 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 sehr spannend zu sehen, dass halt gerade wirklich so eine Sachen halt richtig was bringen. Und es ist ja auch total was Schönes, die Leute anzuregen, gemeinsam Musik zu machen, ne, und sie gemeinsam zu promoten. Das ist was total.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Also wenn die Leute heutzutage was suchen, dann ist es Gemeinschaft, glaube ich. Ja? Also was gemeinschaftlich zu machen.
Stichwort Promo für deine eigenen Sachen. Wir packen am Ende der Sendung immer noch Songs auf unsere Playlist. Das heißt, du kannst den Song, den du jetzt genannt hast, oder einen anderen, wie du willst, auch bei uns draufpacken. Den hören wir dann in der Premium-Folge auch mal an und nehmen den komplett auseinander.
Oh. Und wie es der Zufall so will, es ist lustigerweise ein Zufall, ich habe es nicht geplant, aber am Freitag kommt meine neue Single raus. Ich weiß ja nicht, wann ihr genau live geht, aber jetzt diesen Freitag, das ist, der 14. Nee,
der 13.
Der 13.
Ja. Hören wir auf jeden Fall rein.
Das Tribe heißt die.
Ja. Die neue dann.
Genau.
Die kannst du jetzt natürlich noch nicht draufpacken, weil es die noch nicht gibt.
Nee, kann wie ist denn dein Artistname eigentlich?
Mantu, M-A-N-T-U.
Okay.
Ganz einfach.
Okay. Ja. Ich habe dich gefunden. Und welchen Song von dir jetzt sollen wir mal draufpacken? Weil dann kommen wir auch zu deinem kommenden Song. Dann
pack mal die Nummer von mit Roland Clark mal drauf, weil das ist echt, da ist halt echt auch eine Aussage dahinter, die ist Changing, echt spannend gemacht, genau. Und das Thema Changing fand ich halt, oder finde ich immer noch, ist halt mega spannend. Also weil wenn was gerade passiert aktuell in unserer Zeit, dann ist es, dass sich Sachen verändern, ne? Und dass man mit der Veränderung zurechtkommen muss.
Okay. Sinan, hast du noch einen Song?
Ja, klar. Ich möchte gern The Rhythm of the Night draufpacken von
Corona.
Ich finde, das muss gerade so.
Ich frage mich, ob sich gerade noch irgendjemand traut, in einem Bar oder einem Club ein Corona zu bestellen.
Ja, ich glaube, ich habe auf Facebook viele Fotos gesehen.
Streaming-Verläufe kann man von Songs nicht gucken, ne? Nur wenn man selber Artist quasi ist, ne? Mich würde so interessieren, ob Corona, The Rhythm of the Night, ob das jetzt sprunghaften Anstieg hatte an Streams.
Ja, ich kann dir sagen, also ich könnte mal eben reingucken,
ob so virale Effekte.
Klar, guck mal, du machst es doch jetzt auch.
Ja, eben, ich mach's ja extra.
Das werden jetzt gerade bestimmt sehr, sehr viele Leute machen, oder man schickt sich aus Spaß den Song rüber. Ich glaube, dass der davon jetzt gerade schon so ein bisschen.
Der profitiert davon, ne?
Ja, aber das. Glaub nicht, dass das ein Business für ihn ist, sozusagen. Also,
Der Song ist in 11.000 Playlisten ungefähr. Rattert hier ein bisschen länger gerade.
Also der
muss natürlich auch einfach sagen, 106
Millionen Streams hat The Rhythm of the Night, ja.
Ja, man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch für viele Leute einfach auch kein lustiges Thema, wa? Weswegen halt, glaube ich, da die Begeisterung auch immer im Zaum gehalten wird, der Respekt der Leuten, die damit halt zu kämpfen gegenüber haben.
Ja, ja, vor allen Dingen auch, wenn du den Podcast hier ein paar Wochen hörst, dann könnte das natürlich alles noch, also wir haben das jetzt hier gerade Ironie und
Sarkasmus. Ich habe das ja im Vier-Gänge-Menü auch schon erklärt, ne? Also meine Art mit allem umzugehen ist auch einfach Humor. Und das mache ich tatsächlich auch bei sehr, sehr schlimmen Sachen. Das ist nicht.
Was sagt deine Frau dazu?
Ich habe keine. Vielleicht erklärt das.
Was
für
eine Aussage.
Aber ich habe eben gerade noch hier, auf die Playlist gepackt, Jerome, Take My Hand, das ist die neue Single von Jerome. Und jetzt wollte ich aber eben nochmal fragen, dieser Trend, im EDM gibt es das ja gerade, diese Comedy-Acts, ne? Also Salvatore Ganacci und Finch Asozial und so. Ja. Wie denkst du darüber so? Könnte das noch größer werden, dass noch immer mehr Spaß-Clowns-Acts da kommen und der Erfolg gibt dir ja zurzeit recht?
Was ist Marshmallow, wa?
Ja, das war so die Vorstufe dann vielleicht, so der Kindergarten.
Für mich war ja schon immer der Oberclown, aber das ist was anderes.
Also ich finde, wir müssen immer wieder bei unserer Seriosität immer wieder die Kirche im Dorf lassen. Wir sind Musik für Sex und Alkohol. Wir sind der Soundtrack des Abends und es geht darum, Spaß zu haben. Ob das denn Spaß ist, dumm rumlabern, sich besaufen, flirten oder tanzen. Ja, das ist alles halb seriös. Und im Grunde genommen ist gerade die elektronische Musik ein extremer Teil eigentlich des Entertainment-Business. Mhm. Also wir haben auch einen kulturellen Anspruch und Anteil, aber wir gehören halt auch zum extremen Entertainment-Circus.
Ja, es ist halt dazu. Unterhaltungsmusik ja. zu größtenteils. Ne?
Es ist ja. halt, ich sage auch immer zu den ganzen Produzenten, Alter, es tut mir leid zu sagen, es ist Funktionalmusik. Hm. Wenn es nicht die Funktion erfüllt, dass die Leute drauf tanzen können, ist das irgendwas anderes. Dann wird
es eine Funktion muss es haben. Ja.
Ja, also ja klar, interessante Elektronika zum Hören auf Spotify hat auch, ich sag nicht, dass es nicht seine Berechtigung hat, aber wenn du im DJ-Business drin sein willst, musst du Funktionalmusik.
Ja, das sagen wir mal so, wenn du jetzt schon hingehst und du machst so Fischer-artigen Tech-House oder du machst so Future-House und so, das geht einfach nicht nach vorne, dann hast du ja dein Ziel nicht erfüllt. Also wenn du einfach nur Good-Listening-Mucke machen willst, dann musst du natürlich auch gucken, wo ist denn Good-Listening-Mucke? Dann ist das halt irgendwie Instrumental Jazz, Hip-Hop, Chill-Beats oder so, die unfassbar krasse Streamings bei Spotify machen.
Crazy.
Das ist halt aber auch dann eben genau die Mucke zum, so, hier kennst du ja so Studying und so, weißt du, so Konzentrierungs-Playlist und sowas.
Weißt du ja so Studying und so, weißt du ja so, was? Studying.
kennst du, studieren und so. Nee, aber macht ja unfassbar viele Streams, aber da macht das halt dann auch Sinn, ne, und da hab ich hier vollkommen recht.
Aber ganz wichtig ist, dadurch werden keine Acts aufgebaut.
Nee, das ist Streaming-Mucke.
Wenn du so eine Lean-Back-Musik hast, die halt im Hintergrund läuft, baust du dadurch keine Brand auf, sozusagen, außerhalb dieses Streamings-Universums. Ja. Also das ist wirklich. Aber zurück zu Salvatore, genial, was die schaffen. Ja. Übrigens, die Leute aus dem Swedish House Mafia Umfeld, habe ich gehört, sollen dahinter stecken. Ja, wir haben es mal die Italo-Schweden-Mafia genannt, sozusagen. Ja, also da haben wir alle ihre italienischen Namen, sind aber aus Schweden. Und auch diese, guck mal, wir haben ja in Deutschland diesen Hauskasper zum Beispiel, ja, macht auch genau auf dieses Spaßding. Und ey, ja klar, der Club braucht einfach manchmal Themen, die halt auffällig sind. Ja, das ist ja wieder, die haben ihren eigenen USP geschaffen, halt mit Klamauk, ja. Ey, wenn es dein Ding ist, wenn es dir Spaß macht, go for it. Und es gibt sicherlich auch, es wird immer einen Bedarf daran geben, aber du wirst sicherlich in keinem Club dauerhaft jeden Abend oder auf einem Festival fünf Spaßy-Acts hintereinander haben wollen, weil dann ist es dann auch nicht mehr spaßig, sondern es ist der eine, der halt so heraussticht oder vielleicht maximal die zwei, ja, aber wenn halt dann alle Halligalli machen, dann ist es dann ja auch schon wieder was anderes. Ich glaube nicht, dass das so richtig Menschen wird, aber ich glaube, dass es diese Art von Künstler immer geben wird und das, was Salvatore macht, ist ja wirklich Hut ab, das ist ja eine 1+, war. Das ist ja Entertainment, Verwirrung, Belustigung auf aller verrücktestem Niveau.
Auf mehreren Ebenen, ja. Und es hält sich auch ziemlich lange, ne? Also jetzt schon irgendwie im dritten Jahr oder so, glaube ich, dabei. Und also es ist keine Eintagsfliege immerhin.
Und das Interessante, er ist von 0 auf 100 ganz oben mit dabei gewesen, ohne eine Platte wieder. Das
genau,
ist wieder
ohne Single im Prinzip.
Entkoppelt vom Recording-Business komplett. Es waren nur Live-Tools.
Ja, genau. Ja. Ich meine mal gelesen zu haben, also der ist auch studierter Musiker tatsächlich. Also der kann wohl Songwriting machen. Und ich habe den auch schon mal in Credits gesehen von einer Sebastian Ingrosso-Single und so. Also ich glaube eher umgekehrt, dass er früher mal der Songwriter im Hintergrund auch ein bisschen war für die Jungs oder mit den Jungs und dann selber auf die Bühne gegangen ist.
Kann sein, I don't know, ja, aber...
Aber man möge mich gerne korrigieren, schreibt uns eine E-Mail, bla.
Ich finde es sehr inspirierend, wie die den aufbauen, was sie machen und was für Tools und mit was für einer... Also ist ja wirklich... Also ich hatte
alleine so die Videos, ne? Hast du das Neue gesehen da?
Ja, natürlich.
Mega.
So. Aber ich fand mehr so von null auf Festival-Headliner.
Ja, voll. Von null auf Mainstage, Tomorrowland Mainstage.
Ja. Von null auf Mainstage, direkt schwupps. Ja, so.
Aber warum? Mega. Weil er... USP hatte, ne? Er war der Einzige, der hat sich so krass unterschieden von allen anderen.
Genau.
Und
ich glaube, das letzte Tomorrowland war indirekt in der viralen Nachbesprechung, war das sein Tomorrowland sozusagen. War.
Ja, ja.
Hat man irgendwelche anderen Snippets oder Memes oder sonst was von Tomorrowland? Ich glaube, Charlotte Witt hat noch irgendwie sowas Lustiges, glaube ich, so ein bisschen gemacht. Oder war das schon das Vorletzte?
Mit dem Song, glaube ich, oder so. Ja.
Aber sonst war das ein reines Salvatore Garnacci Tomorrowland.
Ja, voll.
Mal sehen, ob wir dieses Jahr überhaupt ein Tomorrowland haben, wa?
Let's wait. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, ich muss da eben nachreichen. Also The Rhythm of the Night von Corona hat jetzt nicht unbedingt viel mehr Playlisten gemacht. Ein bisschen mehr, aber so Bayern 3, die Corona-Playlist und so haben die dann. So Radiosender haben sie dann. Das Ding dreht durch. Radiosender, die haben so Corona-Playlisten.
Alright. Ja, ist halt 90er-Jahre-Party ist ja auch Dauerthema. Also deswegen noch mehr geht ja gar nicht. Ja. Also so.
Ja.
Das so. Allerdings macht sich natürlich jetzt gerade gut auf Plakaten auch, war 90 Jahre Party mit Corona.
Ja, die muss, also die hat bestimmt Booking-Anfragen jetzt. Also wenn du jetzt eine Party machst, unter 1000 Leute und Corona auf deiner Party hast, das ist schon.
Wenn es die Partys noch gibt, ich habe gestern mit einem Produzenten aus Italien telefoniert, also aus Südtirol. Ja, Uplink ist auch ein Künstler, mit dem ich jetzt gerade arbeite.
Ach krass.
Und die haben mir erzählt, da sind jetzt sogar Hochzeiten verboten, ne?
Ja. Die haben richtig.
Also, alles über 100 Leute. So, es zählt ja Hochzeiten großteils mit rein.
Ja.
Ja, also nichts mit Party, ey. Die Leute müssen jetzt ihre ganze Partyenergie aufstauen, bis es denn wieder losgeht. Und übrigens mit eurer Party im Bootshaus, ich bin ja mal gespannt, was wie das ist. Bedeutet das, es dürfen nur 1000 Leute auf einmal im Gebäude sein oder insgesamt über den ganzen Abend? Eigentlich doch 1000 Leute im Gebäude.
1000 oder? Leute gleichzeitig im Gebäude, ja. Also,
ja. Ja. Ja, how? Wie? Also dann kannst du ja 2000 Leute durchschleusen, wenn du halt darauf achtest, wenn einer rein und dann einer raus, wa?
Ja, das ist, also wenn einer von diesen 1000 Leuten da im Bootshaus das Coronavirus hat und da einmal durch die Gegend hustet, ja, dann haben sich alle infiziert, mehr oder weniger, ne? Also wenn man es überspitzt sagt. Eigentlich musst du komplett absagen oder also.
Ja, man sagt halt, schwierig. Man versucht es ja zu, man geht ja da eh davon aus. Also ich weiß,
man versucht den Mittelweg gerade zu machen. Ja.
Man versucht es zu bremsen.
In Italien sind die halt schon weiter. Da haben sie den.
Die gehen diesen Next Level. Die sagen jetzt.
Und China
so,
auch.
Ja,
hat es funktioniert.
Die haben gesagt, wir versuchen es jetzt nicht mehr nur zu verlangsamen. Wir wollen es jetzt versuchen, erstmal wirklich.
Leute, wie leicht switcht man mit auf dieses Thema? Hallo?
Hört unseren Podcast, das Viergänge-Menü an. Da kann ich nur noch drauf verweisen. Dauerthema, ja. Ne? Genau. Ja.
Aber wie gesagt, sehr spannendes Thema ist einfach, wie vermarktet man sich als DJ live? Ich glaube, das ist noch eine viel größere Unbekannte als dieses, ich produziere Musik und bringe die raus. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite wird es halt auch gerade mehr und mehr ein wirkliches Business. Also wirklich sich die Zeit, ob man sich selber die Zeit nimmt und das Geld investiert in ein Studio und Musik dann rausbringt und produziert und damit ja inzwischen auch dann Geld verdient. Oder ob man das halt mit Co-Producern macht und dann die Sachen rausbringt, ja. Auf alle Fälle kann man damit ja, wenn man das halt richtig anstellt, kann man ja damit wirklich wieder Geld verdienen. Und das wird in nächster Zeit noch mehr werden. Das heißt, ey, das Recording-Business wird ein aktiver Zweig sozusagen deiner gesamtfinanziellen Kalkulation als Künstler, ja. Und meine Theorie und die Zahlen, die Prognosen sagen auch, hat dieses Potenzial in der Zukunft der größere Anteil in deinen Einnahmen sein als dein Live-Bereich. Das heißt, du mehr Geld über Recording verdienst als über Live.
Das ist eine interessante Theorie.
Es liegt nicht daran, dass der Live-Bereich kleiner wird, sondern dass der Recording-Bereich
größer wird. Klar, also hier so Sam Feld hat aus Versehen da mal so einen Post Malone-Song gemacht, ne? Also so heißt er.
Ja.
Keine Ahnung, 150 Millionen Streams oder so, da geht natürlich finanziell einiges schon, ne? Also
da geht
solche Sachen muss haben. Manuel, ich unterbreche dich ungern, aber ich glaube, wir sind heute hier am Ende angekommen und ich habe das Gefühl, dass wir dich bestimmt in Zukunft nochmal als Gast begrüßen dürfen.
Das wäre mir eine Freude, wirklich.
Ja,
hat Spaß gemacht.
Also, wenn Zina nichts dagegen hat.
Ja, ich überlege mir das noch. Aber
hat er eine rote Vetokarte?
Vielleicht sehen wir uns nochmal im Recall. Dann.
Ja. Nein, ich finde es aber, ist ja mein erster Podcast. Ich finde es mega cool, weil ich arbeite eigentlich, ich würde gerne auch einen eigenen Podcast machen. Und zwar, ich würde mich gerne noch viel mehr mit Songwritern austauschen. Also Musikkreierenden, was eigentlich Inspiration für die sind, wo die tägliche Inspiration für ihre Musik herholen. Finde ich mega spannend. Kann man sich immer auch gut unterhalten.
Ich glaube, da gibt es aber ein paar Podcasts. Musst du dich da mal einklicken. Ich habe diese Woche letzte Woche einen Podcast empfohlen bekommen. Two-Fach Nerds heißt der. Wurde mir auf Twitter empfohlen. Die reden, glaube ich, auch Musikanalyse und so und gehen noch ein bisschen Songwriting. Habe ich aber noch nicht sehr lange da gehört.
Es ist wie bei allem, man muss sich halt was Eigenes ausdenken, was Eigenes.
Ja.
Man muss es halt anders machen. Naja. Ja. Ey, aber ich danke, dass ich bei euch sein durfte. Es war ein Riesenspaß. Ja. War cool, sich auszutauschen. Und ich würde mich auch wahnsinnig noch ein zweites Mal freuen.
Ich habe dich gerade akustisch nicht mehr verstanden, weil deine Verbindung so schlecht war. Aber ich wollte eben noch mal fragen, können die Leute dir auch ein Demo schicken? Oder? Und wenn ja, an welche Adresse? Oder wie machen die das?
Bitte, mach das. Einfach über unsere Socials.
Okay.
Ja,
alles klar.
Wir wissen alle, wie die Socials funktionieren. Wir benutzen sie tagtäglich, benutzt sie einfach auch und schickt uns da die ganzen Sachen rüber.
Alles klar.
Alright. Okay, vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.